Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Und wir wollen uns heute über ein besonderes Thema unterhalten, nämlich über die Epidemien der Weltgeschichte. Also Seuchen einst, jetzt und demnächst. Was kommt da auf uns zu? Was lehrt uns die Vergangenheit? Darüber wollen wir sprechen, denn es ist ein ganz aktuelles Thema zurzeit. Wir sehen ja weltweit die ganzen Corona-Maßnahmen. Und dann interessiert uns eigentlich mal, wie war es in der Vergangenheit mit diesen Seuchen? Gab es Pandemien, Epidemien? Was haben wir daraus gelernt? Und dazu habe ich heute auch einen besonderen Gast im Studio oder vielmehr in der Entfernung. Du bist live zugeschaltet. Lieber Kurt Pieslinger, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du mit uns dieses Thema behandeln wirst. Nun, den Kurt Pieslinger, die kennen die meisten von uns ja schon. Er ist Pastor, er ist Evangelist und er ist Lehrer für Geschichte. Und das macht das Ganze natürlich jetzt sehr, sehr spannend, einmal in die Geschichte hineinzugucken. Was lernen wir über Epidemien in der Weltgeschichte? Kurt, vielen Dank, dass du das Thema mit uns behandelst. Wir wollen uns ein paar Punkte angucken. Ich habe mir da so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich gerne mit dir besprechen würde. Zum einen würde ich ganz gerne mit dir über die Ursachen von Seuchen sprechen, dann über verschiedene Seuchen, auf welche Wege sie übertragen werden können, was es da so alles gibt. Dann möchte ich gerne noch mit dir sprechen darüber, was sagt die Bibel eigentlich über Seuchen. Und dann würde ich am Ende dich noch bitten, einen kleinen Ausblick zu geben. Also was kommt in Zukunft noch auf uns zu? Also, was sind denn eigentlich die Ursachen von Seuchen?
Ja, darüber gibt es viele Ansichten. Aber es zeigt sich in der Geschichte, dass je einfacher das ganze Zusammenleben war, das heißt ursprünglich in einer Dorfgemeinschaft, wenn da jetzt sich eine Krankheit ausbreitet, dann trifft es eben nur das Dorf. Aber mit dem Fortschritt der Zivilisation, so seltsam das klingt, also je angenehmer das Leben wurde für die Menschen, desto gefährlicher wurden die Seuchen. Je größer der Austausch über Handelsrouten und der Forschung, also je mehr die Wirtschaft sich vernetzt, zuerst über einen Staat, dann über den Staat hinaus und bis das weltweit wird, desto gefährlicher werden eigentlich die Seuchen.
Das ist ja heute alles so vernetzt, dass man heute kann man ja ganz schnell mal eben in den USA sein und wieder zurück an einem Tag in Europa. Man kann Afrika bereisen und all die verschiedenen Kontinente. Heißt also, durch diese Verlinkung, durch diese Vernetzung werden Seuchen auch viel schneller, viel weiter verbreitet. Und auch durch das dichte Leben in den Städten, sagst du. Also sind Leute weniger gefährdet, die außerhalb der Städte wohnen.
Ja, außer es wäre jetzt von den hygienischen Verhältnissen sehr schlimm bestellt. Aber was die Ausbreitung betrifft, dass also viele, viele davon betroffen werden, das hängt mit der Dichte der Besiedlung zusammen. Je kleiner eine organisierte menschliche Gemeinschaft, desto geringer die Gefahr. Und wenn wir da an die Megastädte denken, wo in einer Stadt mehr Einwohner sich aufhalten als oft in einem ganzen Staat, da wird es natürlich problematisch. Da ist die Durchmischung einfach so groß und das begünstigt die Verbreitung. Darum haben wir auch diese nicht angenehmen Maßnahmen von Lockdown, Quarantäne, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, wo ganze Städte gewissermaßen blockiert, ausgeschaltet werden, weil eben gerade das Problem ist, diese Massen an einem Punkt konzentriert.
Nun, jetzt zur Zeit erleben wir das ja so ein bisschen und ich meine, wenn wir in die Großstädte gucken, also genau das ist heute der Fall. Wir wissen, wir sind alle vernetzt, wir wissen, es gibt viele Menschen, die in großen Städten wohnen. Jetzt können wir uns auf diese Seuchen denn vorbereiten oder trifft uns eine Seuche immer unvorbereitet?
Das Problem ist, dass diese Erreger von Seuchen so winzig sind, dass sie für uns mit dem menschlichen Auge unsichtbar sind. Erst durch die Erfindung des Elektronenmikroskops, wo man also Vergrößerungen erzielen konnte, die vorher undenkbar waren, sieht man auf einmal, ja, das sind ja, da tut sich ja was auf einer Haut zum Beispiel oder was da in der Luft sich alles bewegt. Und trotzdem, dadurch, dass diese Erreger so winzig sind, entgehen sie uns gewissermaßen und wir können sie nicht wirklich so in den Griff bekommen. Der Nachteil liegt also in der Winzigkeit der Erreger für uns. Und das ist der Vorteil für die Erreger, dass sie so klein sind. Wir denken oft, was groß und stark ist, das erreicht am meisten, aber hier ist es gerade das Winzige, was es so gefährlich macht.
Und jetzt gerade ganz aktuell, wenn wir jetzt an unsere Zeit denken, momentan haben wir diese sogenannte SARS, dieses SAR-Syndrom. Ist das wie eine Seuche? Also kann man das als Seuche sehen? Ist es auch so zu behandeln? Ist es gefährlich?
Ja, glücklicherweise hat sich das nicht so verbreitet wie befürchtet. Denn alles, was so die Lunge betrifft, die Lunge ist eben ein sehr sensibles Organ. Wir merken das ja, wenn wir Sport betreiben, wie schnell wir außer Atem sind, vor allem wenn wir nicht trainiert sind. Und diese kleinen Erreger, wenn die Lunge lahmlegen, dann sind wir wirklich flach im Nu. Das heißt, die Lunge reagiert sehr, sehr sensibel. Und wenn jetzt jemand schon an der Lunge erkrankt ist, dann wird es für ihn sehr gefährlich. Glücklicherweise ist dieser SARS-Erreger noch nicht so in Umkreis gelangt, wie man das befürchtet hat. Aber wenn der wirklich sich weiter verbreitet hätte, hätte es besonders Personen, die schon vorgeschädigt sind an der Lunge, wahrscheinlich sehr schwer dabei in Mitleidenschaft gezogen.
Das ist, glaube ich, auch das, was wir täglich in den Nachrichten sehen. Also dass Menschen entweder hohen Alters und mit Vorerkrankungen oder halt sehr, sehr, sehr kranke Menschen davon stark betroffen werden, wie wahrscheinlich von jedem Erreger. Also ob es nun ein Coronavirus ist oder irgendein anderes. Gerade die Menschen leiden natürlich besonders darunter. Geschwächtes Immunsystem. Und wenn dann noch was dazukommt, ist manchmal so ein bisschen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und jetzt, wenn wir über dieses Virus, diesen Erreger sprechen, das ist ja etwas, was uns heute ganz aktuell betrifft. Jetzt ist es ja so, du bist auch Geschichtslehrer, du kennst dich also aus mit dem, was in der Vergangenheit war. Jetzt in der Geschichte, wenn ich so zurückdenke, gab es überhaupt jemals Pandemien in der Geschichte? Also wir wissen, es gab so Epidemien, also irgendwie so begrenzte Ausbrüche von Seuchen. Aber auch gab es auch so wirklich weltweit umspannende Pandemien oder nahezu weltweite?
Also das hängt auch wieder mit der Entwicklung des Menschen zusammen, wie er sich vernetzt. Je größer die weltweite Vernetzung, desto größer die Ausbreitung der Seuchen. Als es zum Beispiel noch gar nicht bekannt war, dass es den Kontinent Amerika gibt, ja, dann konnte sich das natürlich auch nicht bis dorthin ausbreiten. Und man sah dann aber schnell in dem Moment, wo Forschungsreisende neue Gebiete entdeckt haben, wenn Missionare in neue Gegenden vorgedrungen sind, die sind oft anfangs weggestorben wie die Fliegen, weil sie für diese neuen Kontinente und die Krankheiten, die dort vorherrschten, von ihrem Immunsystem her völlig unvorbereitet waren.
Wenn sich früher, so wie du sagst, die Seuchen auf die Art und Weise ausgebreitet haben, also über die Schifffahrtsrouten und dann sozusagen in den Häfen und von den Häfen ins Umland, gibt es denn irgendwelche Zeugnisse, irgendwelche Berichte, wo von diesen Krankheiten beschrieben wird, dass wir vielleicht sogar wissen, welche Seuche, welche Krankheit sich dort epidemiologisch ausgebreitet hat?
Je älter die Berichte, desto unsicherer wird es. Also eines ist immer klar, es gab praktisch immer Seuchen, aber was es genau ist, worum es sich handelt, was der Erreger war, das verliert sich im Dunkel der Geschichte, je weiter es zurückgeht. Wir erfahren von den Symptomen, dass also Leute Fieber bekommen oder dass es ein längeres Sichtum ist oder dass sie plötzlich sterben, zum Beispiel das englische Schweißfieber, das so Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts in England aufgetreten ist. Da haben Leute plötzlich ganz, ganz hoch gefiebert. Und wenn das eingetreten ist, ist der Tod innerhalb von Stunden eingetreten. Also in den Berichten steht so zwischen 4 und 12 Stunden von diesem ersten Fieberausbruch. Und da war man natürlich völlig hilflos. Das heißt, wenn einmal das Fieber da war, dann war es vorbei. Interessanterweise wurden da hinweggerafft nicht die Alten, nicht die Frauen, nicht die Kinder mehrheitlich, sondern Männer, die eigentlich im besten Alter waren. Es war eine Soldatenkrankheit. Das heißt, es war eine Seuche, die sich innerhalb von Armeen ausgebreitet hat und hat genau diese jungen, starken Männer erwischt. Und das hängt eben stark mit den miesen hygienischen Bedingungen in jenen Zeiten von einer Armee zusammen.
Okay, also hat man, also man kennt zumindest die Symptome, also aus dem Bericht, man weiß ungefähr, was es gewesen sein könnte. Man kann zumindest vermuten, was es war. Mhm. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, also wie sich diese Seuchen ausbreiten, was für Möglichkeiten haben Seuchen, sich auszubreiten? Also wir wissen ja, oder wir sprechen heute ganz viel davon, dass sich zum Beispiel dieses Coronavirus, das ja diese Covid-19-Krankheit verursacht, dass es sich über die Luft ausbreitet, dass es sich übers Wasser oder wie auch, also welche Seuchen breiten sich da aus? Also manchmal sagt man, über die Luft breiten sich Seuchen aus. Manchmal heißt es, sie breiten sich über Flüssigkeiten, über Wasser aus. Ist das so? Welche Beispiele haben wir dafür? Also war das damals auch schon so? Es gibt ja bestimmt verschiedene Möglichkeiten der Erregerübertragung.
Ja, wobei die Übertragung in der Luft, also meist durch Tröpfcheninfektion, eine ist, die am schwersten in den Griff zu bekommen ist. In Luft, wie willst du die sterilisieren, wie willst du die einfangen? Das heißt, Luft ist das dünnste Medium und dadurch am schwierigsten in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel, wenn das Wasser ist, wie durch verunreinigtes Wasser, wo die Cholera-Bakterien sich da drinnen tummeln können, dann lässt sich das irgendwie leichter in den Griff kriegen. Nicht? Wasser lässt sich sterilisieren, filtern, reinigen. Wenn man das einmal herausgefunden hat, aha, es liegt an dem, das ist irgendwie leichter in den Griff zu bekommen. Aber über die Luft haben wir eigentlich die meisten Seuchen überhaupt. Denn wenn man denkt, Lepra, die besonders in heißen Ländern stark vertreten ist, oder Diphtherie, die Grippe, also diese Influenza, nicht nur ein grippaler Infekt, sondern die echte Grippe, die sehr gefährlich werden kann, Masern, Scharlach, das sind alles über die Luft verbreitete Krankheiten. Früher hat man auch oft gesagt, wie Masern, Scharlach und so weiter, das sind Kinderkrankheiten, weil eben ein Kind noch nicht dieses Immunsystem entwickelt hat wie ein Erwachsener und irgendwann trifft es zum ersten Mal mit diesen Erregern zusammen und dann erkrankt der betreffende Mensch. Und wenn wir in einen anderen Kontinent kommen, dann verhalten wir uns im Grunde wie ein Kind. Das heißt, für uns ist das alles neu. Die Kinder, die das dort überlebt haben, die sind jetzt immunisiert und die es nicht überlebt haben, naja, denen kann es vielleicht so gehen dann, oder ist es so ergangen wie vielleicht uns. Wenn wir dort hingelangen, kann es sein, so wie das früher oft bei Missionaren und Forschern war, dass die plötzlich einen Tod erleiden, wo man nicht recht weiß, woran ist der jetzt gestorben. Der war doch eigentlich ganz kräftig und gesund ursprünglich.
Mhm. Da haben wir viel gehört in der Vergangenheit, gerade wo du von den Missionaren berichtest, wie viele damals da gestorben sind auf den verschiedenen Ländern. Nun, welche Möglichkeiten hatten sie denn, also sich gegen solche Seuchenübertragung zu schützen? Also wenn ich mir vorstelle, da wird eine Seuche durch die Luft übertragen, wie zum Beispiel, wie du sagst, zum Beispiel Lepra. oder es wird eine übertragen durch, durch Wasser. Du hast die Cholera, glaube ich, genannt. Also wenn, so, wenn man solche Übertragungen hat, wie kann ich mich aktiv vor sowas schützen?
Früher waren die Menschen dem hilfloser ausgeliefert, weil man einfach von der Medizin her fast nichts gewusst hat. Man hat eben nur gesehen, ah, jetzt werden plötzlich ganz, ganz viele krank. Und dann ist man der Sache nachgegangen, aber bis man oft draufgekommen ist, waren schon Tausende tot. Heute, wo wir viel weiter sind in der Medizin, sind wir aber trotzdem in einer Hinsicht nicht weitergekommen, denn durch die Zunahme der Bevölkerung, und zwar durch die Zunahme der Dichte der Bevölkerung, denn immer mehr Menschen ziehen in die Städte und das, diese berühmte Landflucht, alles hinein in die Städte, weil es dort Arbeitsmöglichkeiten gibt, und genau das, diese Vermehrung der Menschen in den Städten, dass alles dorthin zieht und sich dort konzentriert, das ist eigentlich der feinste Brutherd, um Seuchen ausbrechen zu lassen, und dass das sofort große, große Teile der Bevölkerung erreicht.
Mhm. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich hauptsächlich heute auf die Luft zurückzuführen, weil die Wasserleitungen, würden wir wahrscheinlich sagen, sind relativ sauber, zumindest in unseren europäischen Städten. Kann man davon ausgehen?
Ja, in den Alpen haben wir natürlich einen Vorteil. Bin ich froh, dass ich in Österreich wohne. Da haben wir exzellentes Wasser. Aber wenn man auf Grundwasser angewiesen ist, da kann natürlich sein, dass durch die Überdüngung auf den Feldern von diesem künstlichen Dünger so manches ins Grundwasser gelangt und dadurch zwar es einerseits reiner ist als in früheren Zeiten, aber doch angereichert mit allen möglichen chemischen Materialien, was unserem Körper nicht so zuträglich ist. Also wenn jemand den Seuchen entgehen möchte, auf nach Österreich, auf die höchsten Gipfel.
Ja, ein bisschen Werbung zu machen für das schöne Österreich. Und wenn wir davon, also wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt, also wir haben Luftübertragung, haben wir gerade von besprochen. Wir haben gesprochen, es gibt diese Übertragung übers Wasser zum Beispiel. Wohl dem, der das gute Alpenwasser von den Bergen hat. Jetzt gibt es auch noch andere Möglichkeiten der Übertragung, die wir ja auch kennen. Also wir wissen, viele Dinge werden auch über Tiere, über Insekten übertragen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Malaria. Das sind ja auch, glaube ich, ganz, ganz übliche Übertragungswege. Jetzt weiß man ja gar nicht, auch ob jetzt gerade dieses Coronavirus irgendwie vielleicht auch von Fledermäusen kommt. Es wird ja, gibt ja viele Vermutungen gerade, wo das herkommt. Was können wir denn dazu sagen? Also ist doch auch üblich, dass sozusagen Seuchen von Tieren ausgehen, oder? Muss man jetzt die Gesellschaft von Tieren meiden, also von Kühen und Pferden? Oder?
Es sind eher die kleinen Nagetiere, also Mäuse, Ratten. Zum Beispiel vor einiger Zeit hat sich dieser Hantavirus so verbreitet und man hat gerätselt, wo kommt das her, weil es besonders gehäuft im Frühjahr aufgetreten ist. Und da hat man festgestellt, Leute, die so irgendwo eine Wochenendhütte haben, die gehen dahin und jetzt kehren sie das aus im Frühjahr und machen alles sauber. Und durch die Exkremente von diesen Nagetieren, das zerfällt ja mit der Zeit zu Staub. Und durch das Kehren kommt das in die Luft und über die Lunge wird das eingeatmet und man holt sich praktisch durch die Reinigung, die Verunreinigung der Lunge hervor. Es kann also geradezu eine gute Absicht ganz schlecht enden oder dass man im Keller da mal zusammenkehrt und aufräumt, weil Nagetiere eben bedingt auch durch ihr Fell und dass die überall hinkommen und eben alles benagen und da hineinkommen. Ich erinnere mich in der Kindheit, ich wohnte da in einem Wohnblock und dann stand da immer wieder dieses Schild, Vorsicht, Giftköder, Kinder und Haustiere fernhalten. Das wurde immer wieder im Keller ausgelegt. Es ist also etwas, was wir bis heute noch nicht wirklich im Griff haben, wobei man überhaupt sagen muss, es lassen sich Krankheiten nicht wirklich ausrotten. Wir können höchstens Bedingungen, die eine Krankheit begünstigen, dort können wir etwas verändern, eben reines Wasser oder dass wir schauen, dass Nagetiere nicht in Bereiche von Menschen hineinkommen. Ich habe einmal Folgendes erlebt in einer Familie, die waren sehr tierfreundlich und das kann böse ausgehen. Da ist mir aufgefallen, ein Mädchen der Familie, die Tochter, küsst den Hund immer auf die Nase. Und die Nase eines Hundes, die hat er ja überall, nicht? Das ist sein Riechorgan, das ist auf dem Boden, damit schnuppert er alles ab. Das Gute wie das Schlechte. Und als ich wieder mal hinkam, hatte dieses Mädchen eine derartige Krankheit, also das war schrecklich anzusehen. Der ganze Körper war vom Ausschlag bedeckt. Es hat kaum jemand noch gedacht, dass sie das überlebt. Und ich habe damals schon befürchtet, als sie immer den Hund geküsst hat, das kann wohl nicht gut ausgehen. Und so ist es dann auch gekommen. Also wir können schon weise unterwegs sein oder unweise, also in etwas uns unnötigerweise hineinbegeben, was dann am Ende sich als nicht so fein erweist.
Nun ist ja gerade so, dass wenn du die kleinen Nagetiere ansprichst, also ich denke so an Ratten, Mäuse und solche Tiere, die ja bekannt dafür sind, dass sie Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel die großen Pestepidemien im Mittelalter. Und wenn wir jetzt an die Tiere denken, heute Ratten sehe ich unglaublich viel in den Großstädten. Aber ich weiß eben auch auf dem Land, dass wir da viele, viele Mäuse zum Beispiel haben, die da in den Kellern rumrennen. Jetzt wenn ich, also egal ob ich in der Stadt oder auf dem Land bin, in der Stadt betrifft es ja meistens mehr die Kanalisation und irgendwie nachts kommen Ratten da mal raus und rennen durch die Gegend. Auf dem Land habe ich unglaubliche Mengen an Mäusen auch überall. Wie schütze ich mich denn davor? Also was kann ich machen, um diesem Infektionsherd sozusagen aus dem Weg zu gehen, wo die Tiere ja doch da sind?
Ich habe da eine Geschichte gelesen. Jemand wohnte in Wien im dritten Stockwerk, also doch schon relativ hoch, fuhr in Urlaub. Und als er nach Hause kam, wimmelte es in seiner Wohnung von Ratten. Jetzt konnte er sich das nicht erklären, wie ist sowas möglich. Und die Experten, die das untersucht haben, haben gesagt, die kamen durch die Kanalisation. Das heißt, über die Toilette schließen Sie bitte die Toilette durch einen Deckel und legen Sie am besten noch was Schweres drauf. Die Ratten, die tauchen da durch und die kamen über die WC-Anlage in die Wohnung und haben sich dort fröhlich vermehrt und eingenistet. Denn das war ein Geschäftsmann, der war ein paar Wochen weg und als der zurückkam, war die Wohnung praktisch unbrauchbar. Das dauerte Tage, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also das kann eine Katastrophe auslösen, das ahnt man gar nicht. Grundsätzlich ist es so, dass je abgeschotteter von der Natur wir sind, also je städtischer, desto ungünstiger wird es eigentlich auch gegenüber diesen Nagern. Denn in der Natur draußen finden die viel mehr. Aber wenn die in einer Wohnung sind, dann vernichten sie praktisch unser engstes Nest und unser Heim. Es ist also, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, die Bequemlichkeit, die wir uns in den Städten da aufgebaut haben.
Nun, es ist ja bestimmt schaurig zu hören für den einen oder anderen Zuschauer, genau wie für mich. Wenn man sich vorstellt, dass da irgendwelche Ratten in die Wohnung hineinkommen in den Städten, dass sie durch das Kanalisationssystem in die Toiletten hineinkommen, dann sehe ich gerade, dass bei dir hinten die Karte ausgewechselt wird. Und ich will noch ganz kurz bei dem Thema bleiben. Es ist ja so, dass wenn wir davon sprechen, dass Nagetiere in den Städten Katastrophen angerichtet haben, dann denken wir zuallererst an die mittelalterlichen Pestepidemien, was damals passiert ist. Also der sogenannte Schwarze Tod. Nun, dieser, also weil tatsächlich ausgelöst durch hygienische Bestimmungen und vor allem durch die Nagetiere. Jetzt, ich will es nicht vorgreifen, ich habe gesehen, du hast eine neue Karte, jetzt weiß nicht, ob es darum geht, aber wenn wir über Pest sprechen, über die Ausbreitung damals, Wie ging denn das vonstatten? Wie haben Sie Menschen sich davor geschützt? Was war da passiert? Vielleicht können wir daraus was lernen.
Also der Beginn liegt mit dem Aufruf von Papst Urban II. Zu den Kreuzzügen. Auf dieser Karte sehen wir jetzt alle färbigen Linien, wie hier massiv Wanderungen stattgefunden haben von Armeen. Und eine Armee von damals, das ist unvorstellbar, was die hygienischen Bedingungen betrifft. Ich meine, die marschieren, schwitzen und am Abend gibt es keine Dusche. Also so eine Armee, die konntest du riechen, heute würden wir sagen 30 Kilometer gegen den Wind. Also das war ein Gestank, unwahrscheinlich. Und wenn jetzt so eine Armee sich weiter bewegt, der Krieg ernährt den Krieg, die kommt zu einem Ort, die quartieren sich dort ein und essen alles zusammen, was es in dem Ort gibt. Und dann ziehen sie wieder weiter, wenn sie alles aufgegessen haben. Aber die hygienischen Bedingungen sind so schlecht von solchen Soldaten, dass die Krankheiten zurücklassen und gar nicht so sehr dann die Bevölkerung an Hunger verstirbt, sondern an den Seuchen, die so eine Armee zurückgelassen hat auf ihrem Weg. Also diese Routen, die wir hier sehen und wo da Städte angeführt sind auf ihrem Weg, das war die Katastrophe für diese Ortschaften. Aber was jetzt das Besondere war, durch diese Kreuzzüge entstand eine Verbindung in den Orient. Und als Folge davon Handelsbeziehungen. Nicht? Man fand dort, oh, da gibt es Gewürze, ach, das Essen schmeckt ganz anders. Ja, und für die Damen der High Society, da gibt es Seidenstoffe. Na, jede Adelige muss jetzt natürlich so etwas haben. Weil wenn die Herzogin von dort das hat, na, dann muss die das auch haben. Und diese neuen Produkte, die da jetzt gehandelt wurden, haben dazu geführt, dass die Kaufleute von Venedig und Genua, hier Genua, hier Venedig, dass diese zwei Städte, was die Kaufmannsschicht betrifft, eine wirtschaftliche Entwicklung genommen haben. Also das sieht man heute noch. Jeder fährt gern nach Venedig, weil es dort einfach Dinge zu sehen gibt, die es sonst nicht gibt. Aber um das zu errichten, das muss ja das Geld irgendwo hergekommen sein. Und das war durch den Orienthandel. Wenn aber jetzt diese Schiffe anlegen, können Sie sich denken, naja, auf dem Schiff sind jetzt Ratten, das war immer so. Wie kommen die jetzt ans Ufer? Durch die Fixierung, durch diese Seile, die starken, die Taue, womit die da am Ufer festgebunden werden, können die Ratten über diese Taue hinübermarschieren und können so eine Hafenstadt völlig durcheinander bringen. Also Hafenstädte waren ein Sammelsurium von verschiedensten Völkern. Das sieht man auch beim Apostel Paulus in Korinth. Warum war dort die Sprachengabe so groß? Ja, weil Korinth eine Hafenstadt war. Und hier in Korinth, da kamen die eben von allen Ecken und Enden des Mittelmeerraumes und darüber hinaus zusammen. Und das hat natürlich auch die Ausbreitung von Krankheiten gefördert. Wir sehen jetzt auf der nächsten Karte, wie sich das in Bezug auf die Pestausbreitung von 1347 ausgewirkt hat.
Und erstmal vielen, vielen Dank, dass du so viele Karten mitgebracht hast. Also es ist sehr interessant, dass wir das auf den Karten uns angucken können, was so passiert ist. Und ich bin jetzt auch neugierig. Du hast eine Karte jetzt aufgehängt, wo es über die Pest damals ging. Die Pest ist ja sehr, sehr bekannt. Was können wir hier lernen?
Ja, diese Karte, die schildert eigentlich sehr schön, wenn wir jetzt diese hier betrachten, aufgrund der unterschiedlichen Farben, wie das sich in Wellen ausgebreitet hat, wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Das Dunkellila waren die ersten Gebiete und man sieht deutlich, da geht es um Inseln, weil hier eben die Schiffsroute vorbeigeht. Die Schifffahrtsleute, die müssen ja immer wieder anlegen für Frischwasser, für Nahrung. Und durch dieses immer wieder Anlegen ist es immer wieder eine Chance für Nagetiere, Ratten über die Taue an Land zu kommen. Und es breitet sich also hier vom dunkelroten Gebiet, vor allem über die Hafenstadt Marseille, dann über das helllila Gebiet aus und dann über die Handelsrouten erreicht es praktisch alle großen Märkte in Europa. Denn bis heute ist es so, wir Menschen schätzen das am meisten, was es bei uns nicht gibt. Wenn es nur fremdländisch genug ist und je weiter die Entfernung von wo das herkommt, desto kostbarer, desto wertvoller, desto interessanter. Und genau diese Art begünstigt das, wozu es da hier gekommen ist. Es wurden also hier die großen Märkte in Europa sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und man sieht aufgrund dieser Farben, das ging ungefähr über 3,5 Jahre. Das war also schon eine Zeit. Wenn du jetzt da mit einer Krankheit konfrontiert bist, wenn man sich überlegt, zum Beispiel aus der Reformation eine Geschichte, es gibt diesen berühmten Reichstag von Worms, 1521, wo Luther im April vorgeladen wurde und es war der erste Reichstag des neuen Kaisers. Und der erste Reichstag fand immer in Nürnberg statt. Immer. Das war Tradition, denn Nürnberg war früher die wichtigste deutsche Stadt. Zentrum des Handels, der ganzen Entwicklung. Da waren die besten Handwerker. Also Nürnberg war top. Und gerade als dieser erste Reichstag, also diese Zusammenkunft von 200 Adeligen der höchsten Klasse, als das stattfinden sollte, wenn ein neuer Kaiser ist, treffen sich ja mal alle hohen Adeligen. Genau zu dem Zeitpunkt war in Nürnberg die Pest. Und das scheuen die Adeligen wie die Pest. Und jetzt zogen sie weit weg, eigentlich in eine unbedeutende Stadt nach Worms, die überhaupt nicht für so etwas vorgesehen war, aber sie war über dem Rhein und weit genug weg von Seuchen. Und das haben die Mächtigen ausgenutzt, um weit weg von dieser ganzen Ansteckung zu kommen. Darum wurde ein kleiner Ort ganz, ganz berühmt, nämlich vor allem auch durch die Rede von Luther dort. Aber eigentlich wäre das Nürnberg gewesen. Man sieht also, wie Seuchen in der Geschichte ihren Einfluss haben. Wenn wir die nächste Karte noch anschauen, jetzt nur für Italien, die Ausbreitung der Seuchen, so sehen wir so strichlierte Gebiete, hier in der Mitte von Sardinien und von Korsika, da war keine Seuche. Das ist hier einfach erklärt, weil hier kein Mensch wohnte im Inneren der Insel, das ist bis heute noch fast unbesiedelt. Aber hier haben wir noch ein Gebiet. Und das ist interessant, hier an der Mündung des Po haben sich die Waldenser zurückgezogen. Und die pflegten ja einen ganz anderen Lebensstil. Die haben sich also nicht in Städten zusammengepfercht, sondern wo eine Wasserquelle war, dort hat sich einer sein Häuschen hingebaut. Und wenn eine größere Wasserquelle ist, ja, dann stehen dort vielleicht 2, 3 Häuser. Und wenn sie noch größer ist und noch mehr Wasser hergibt, dann steht ein kleiner Weiler oder ein ganzes Dorf. Es hängt immer mit der Verfügbarkeit von Wasser zusammen. Und diese Waldenser waren Bauern, lebten zurückgezogen hoch oben in den Bergen. Man könnte sagen, Pest, was ist das? Aber wehe, du warst in den großen Märkten, wo es alles gab. Da warst du gefährdet. Es ist also interessant, wie der Fortschritt, die Bequemlichkeit, die feinen Güter, die man hat, die Luxusartikel, wie das gleichzeitig Hand in Hand geht mit einer Verstärkung der Gefährlichkeit von Seuchen.
In der Tat interessant, ja. Gerade bei der Pest, also ich habe noch nie gehört, dass es solche Flecken gab. Und ganz besonders bei den Waldensern ist natürlich super interessant, das mal zu sehen. Weil sie lebten ja wirklich zurückgezogen. Sie haben sich selbst versorgt. Sie haben auch die großen Städte ja kaum bereist. Oder wenn, dann immer ein bisschen in Entfernung. Das ist interessant. Danke für diese Karte.
Ich möchte gleich noch auf die untere Karte schauen, wenn wir sie schon hängen haben. Ja, wir sehen hier das Heilige Römische Reich deutscher Nation, ist ja ein interessanter Begriff für Deutschland. In früheren Zeiten Heiliges Römisches Reich, das schon 1000 Jahre untergegangen ist, nennt man Deutschland Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, weil nämlich der Oberste, der Kaiser, durch den Papst gewissermaßen intronisiert wird bei der Einweihungsfeier dafür. Darum der Name. Und durch die Reformation kam es hier zu einer Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert. Und 100 Jahre später hat die römisch-katholische Seite eine Chance gesehen, über die evangelischen Landesfürsten herzufallen und das Evangelische in Deutschland auszurotten, das Reformatorische. Und das wäre auch geglückt. Die haben also den richtigen Zeitpunkt gewählt, haben gemerkt, jetzt sind wir stark, jetzt geht's, jetzt greifen wir an. Und es wäre damals eigentlich der Protestantismus, vor allem in Norddeutschland, zu Ende gekommen, wenn nicht die protestantischen Schweden auf Seite der Evangelischen eingegriffen hätten. Und so kam es zu einem Krieg, der letztlich 30 Jahre angedauert hat, weil die römisch-katholische Seite einfach nicht wahrhaben wollte, dass das nicht gelingt. Sie haben immer wieder einen Anlauf gemacht und immer wieder, und es endete immer wieder in einer Pattsituation, sodass letztlich dann doch der Westfälische Friede 1648 die Pattsituation besiegelt hat. Aber warum wir die Karte hier haben, ist, all die Pünktchen, die wir hier haben in verschiedenen Farben, zeigen die Ausbreitung der Pest innerhalb von 6 Jahren. Es begann also mit den dunklen Farben im Süden von Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg, und man sieht die konzentrierten Pünktchen hier, und das Ganze zeigt genau, wo die Armeen ihren Weg hatten und wo es Schlachten gab. In diesen Orten hat sich die Armee einquartiert, ob jetzt von römisch-katholischer Seite, von protestantischer oder die Schweden, und das Ergebnis war immer das gleiche. Seuchen folgten. Und die Dinge waren also hausgemacht. Kriege begünstigten die Entstehung von Seuchen. Und man schätzt, dass damals mindestens, und das ist sehr niedrig gegriffen, 1/3 der deutschen Bevölkerung ausgelöscht wurde. Wahrscheinlich war es viel, viel mehr. Das war also eine Katastrophe. Es kamen also weniger durch den Krieg um, das war hauptsächlich der Kampf von Soldaten mit Soldaten, als durch Seuchen, wenn Soldaten sich einquartiert haben und dann weiterzogen. Das war die große Gefahr. Dadurch starben viel, viel mehr als durch die Kriegshandlungen selbst. Und dann natürlich auch durch den Hunger geschwächt, denn wenn die alles aufessen, dann hat die Bevölkerung, wenn die abziehen, nichts mehr zur Verfügung.
Was wir hier sehen, ist, glaube ich, also auf der einen Seite, wir sprachen gerade von der Übertragung von zum Beispiel diesen Nagetieren in dem Fall, die Pest übertragen. Oder es können ja auch, zum Beispiel bei der Malaria sind es Mücken, die es übertragen. Wir haben auch schon gesehen, über Luft werden Dinge übertragen, über Wasser werden Dinge übertragen. Aber hier in dem speziellen Fall, wie die Pest zum Beispiel, die wird doch auch von Mensch zu Mensch übertragen, so wie andere Krankheiten auch.
Ja, also je näher sich Menschen kommen, desto größer die Gefahr. Man sieht das ja bei den Geschlechtskrankheiten, wo wechselnde sexuelle Beziehungen stark vorhanden sind, ist natürlich das Auftreten von Geschlechtskrankheiten um ein Vielfaches höher, weil es eben ein direkter Hautkontakt ist, so wie die Syphilis entstanden ist. Und was jetzt auch mitwirkt, wenn Eroberer in ganz neue Gebiete kamen, zum Beispiel als Amerika entdeckt wurde und Kolumbus dann zurückkam, hat er Krankheiten mitgebracht mit seinen Soldaten als Schiffsladung gewissermaßen. Und umgekehrt, das wollen wir uns auf der nächsten Karte anschauen, brachten die Spanier europäische Krankheiten nach Amerika, denen die Indianer wie die Azteken und Inkas völlig hilflos ausgesetzt waren. Die sind also in Massen zu Millionen gestorben. Einfach durch ein Häufchen Spanier. Wenn wir schätzen heute, dass vielleicht 15.000 Spanier da hinübergekommen sind und vernichten ein Aztekenreich, ein Inka-Reich. Aber wir wollen uns das jetzt auf der Karte noch anschauen.
Also wenn, während gerade die Karten umgehangen werden, ich sehe es gerade im Hintergrund, vielleicht kurz die Anmerkung, also wenn wir hier von den Inka und von den Azteken sprechen, dann sprechen wir irgendwie so vom, korrigier mich da, wenn ich falsch bin, das müsste so 16. Jahrhundert sein, oder? Die Besiedlung der Spanier, die Überfahrt.
Ja, es begann also 1492 mit Christoph Kolumbus. Er fährt hier herüber. Die orangen oder stark gelben Linien, die zeigen, wo er hinkam. Er hatte ja die Idee, die Erde zu umrunden, das heißt von der Rückseite gewissermaßen nach Indien zu gelangen. Und als er dann diese Inseln hier entdeckte, nannte er sie Westindische Inseln, obwohl ja Indien sich hier befindet. Es war nämlich ein Wettlauf mit den Portugiesen. Die Portugiesen haben den Seeweg um Afrika herum entdeckt. Und warum jetzt nicht mehr wie vorher im Mittelmeer hierher? Wenn wir nämlich die untere Karte anschauen, da gibt es ja die berühmte Seidenstraße. Das heißt, es gibt Verbindungen von Asien bis nach Europa, entweder über die Gegend von Israel oder hier über das Schwarze Meer, über die Krim. Und diese Handelsrouten, die haben plötzlich einen Einbruch erfahren, denn als sich hier die Türken festgesetzt haben, haben die den weiteren Handel unterbunden und dadurch musste, um die Produkte doch zu bekommen, ein direkter Seeweg gefunden werden. Und die Portugiesen waren die Ersten, die hier bis nach Indien kamen, die grünen Linien, die grünen Bereiche, das waren ihre Anlegepunkte, wo sie eben Frischwasser und Nahrung zu sich nehmen können. Und die Spanier wurden neidisch und haben auch natürlich versucht, dorthin zu gelangen, aber das ließen die Portugiesen nicht zu. Und dadurch bekam der Genuese Kolumbus von der Königin in Spanien die Erlaubnis, so ein Risiko einzugehen. Man wusste ja nicht, wie das werden wird, ob der je wieder zurückkommt. Ich meine, da werden drei Schiffe ausgerüstet. Das kostet ja. Wird der Gold zurückbringen? Wird der Gewürze bringen? Oder kommt er überhaupt nie mehr? Und dann ist alles verpufft. Fehlinvestition. Und als dann das entdeckt wurde hier und dann immer mehr Spanier nachkamen, wurde durch eine kleine Schar von Spaniern hier das Aztekenreich und dann später durch Cortes hier das Inka-Reich, alles was hier so dunkelgelb ist, vernichtet, eigentlich durch Seuchen. Denn die Europäer brachten die Pocken mit. Und die Indianer starben buchstäblich wie die Fliegen. Es haben also ganz wenige Europäer, praktisch zwei Völker, ausgelöscht durch die Krankheiten, die sie mitgebracht haben. Und Soldaten waren einfach die Krankheitsüberträger immer, weil sie unter solch miesen hygienischen Bedingungen unterwegs waren. Immer marschieren, Schweiß, Kampf. Keine Reinigung, keine Körperreinigung, Kotverunreinigungen. Also die Kriege haben Seuchen mit im Gefolge gebracht.
Und in dem Fall, wie man sehen kann, auch die Expedition. Also das waren ja Wissenschaftler, das waren ja Forschungsreisen, die sie eigentlich übernommen haben. Und als sie da angelandet sind, mit den Kulturen in Kontakt kamen, da wurden die Kulturen geradezu ausgelöscht, wie du sagst, durch die Krankheiten. Jetzt, die Kulturen hatten keine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Also ihnen fehlte die Immunisierung gegen diese Krankheiten.
Völlig hilflos dem ausgeliefert. Vielleicht nur ein Gedanke dazu. In den 60er Jahren tauchte in der Nähe von Island plötzlich eine Insel aus dem Meer auf. Es war ein Vulkanausbruch, ein unterirdischer. Und der Vulkan hat so viel Material in die Höhe spuckt, dass letztlich der Berg so hoch wurde, der Unterseeberg, dass am Ende der Gipfel des Vulkans über Wasser reichte. Und jetzt war da auf einmal eine nigelnagelneue Insel, die es vorher nicht gab. Und dann hat die Wissenschaft verfügt, Wer da hinkommt als Wissenschaftler, also da musste man ja Ansuchen stellen und noch, man durfte, ja, man war so angezogen, wie jetzt, wenn jemand wegen Corona positiv in Behandlung kommt und der Arzt erscheint mit seinem Astronautenanzug, um sich hier zu schützen. So mussten sich diese Wissenschaftler anziehen, wenn sie diese Insel betraten, weil man war neugierig, wenn jetzt keiner irgendwelche Keime, keine Samen, nichts hinbringt, wie lange wird es dauern, bis diese Insel besiedelt ist? Und interessanterweise, nämlich von Vegetation besiedelt und von Lebewesen. Und in kürzester Zeit, obwohl man so auf Quarantäne und Isolation geachtet hat, dass nur ja keiner da irgendwas hinträgt, wurde die Insel in kürzester Zeit von Vegetation bedeckt und Lebewesen haben sich dort aufgehalten. Denn Vögel kann man nicht unter Quarantäne stellen. Und die bringen einfach die Dinge mit. Und so wie das hier geschehen ist im natürlichen, im guten Bereich, so lässt sich letztlich auch durch Quarantäne, durch Isolierung zwar manches einbremsen, aber so ganz in den Griff ist es schwer zu bekommen, vor allem wenn so viele Menschen konzentriert irgendwo sich bewegen und dann noch ein reger Austausch ist.
Das ist ein bisschen das, was wir heute sehen in der Welt, was versucht wird, also durch diese Quarantänemaßnahmen oder durch diese, ja, diese Sicherheitsabstände. Aber würdest du sagen, diese Sicherheitsabstände, sind die denn überhaupt sinnvoll? Diese 1 Meter oder 1,50 Meter, je nach Land, in den Städten, wird das die Epidemien oder in dem Fall sogar die Pandemie einbremsen, wenn wir einen Sicherheitsabstand von 1 Meter oder 1,5 Meter zueinander halten?
Ich habe eine Zeit lang in Wien gewohnt. Und wenn ich da mit der U-Bahn gefahren bin, so in diesen Grippezeiten, und da genießt und gehustet wird und du stehst dicht an dicht und weißt, was der andere zum Frühstück gegessen hat, weil sein Atem zu dir hineinkommt, dann wie schwierig es ist, dem dann auszuweichen, dieser Tröpfcheninfektion. Es ist einfach alles so künstlich geworden, denn wo würde ein Mensch so dicht auf dicht zu einem Fremden sich nähern? Nicht, wenn wir miteinander reden, halten wir einen gewissen Abstand und man berührt sich nicht mit der Nasenspitze, das würden der andere als Bedrohung empfinden. Aber in so Massenverkehrsmitteln finden solche Dinge statt. Es sind also unsere Städte sehr seltsam geworden, sehr eigenartig geworden. Wenn man das mit früher vergleicht, da geht einer, wenn seine Landwirtschaftskultur, der geht vor sein Haus hinaus, vor seinem Bauernhof und geht auf seinen Ackern, das ist sein Arbeitsplatz. Muss nicht einmal das Pferd benutzen, nicht. Er hat einfach ums Haus herum all das, was sein Arbeitsfeld ist. Und wo wir heute sind, nicht? Da fliegen manche durch die Welt, um ihr Arbeitsfeld abzudecken. Und das fördert und begünstigt natürlich all diese Ausbreitungen. Darum sind die wirklich großen Pandemien, also wo es wirklich die Welt umspannt, erst dadurch entstanden, durch diese ganze Reisetätigkeit und dass wirklich Menschen kreuz und quer über den ganzen Planeten sich bewegen. Wie man hier sieht, ich meine, die hier haben ja gewissermaßen in Quarantäne gelebt, die Azteken und Inkas, aber als die Spanier kommen, ist vorbei. Es ist hier also eine Übertragung, die waren dagegen völlig ungeschützt.
Wenn wir jetzt, also interessant, über die alten Zeiten zu lernen, also was damals passiert ist, wie Seuchen ganze Volksgruppen hier umgebracht haben. Wir hatten schon über die Römerzeit gesprochen, wir sprachen über das Mittelalter, jetzt sprechen wir hier über die Zeit so 1500, 1600, wie in Mittel- und Südamerika große Epidemien, wie Volksgruppen vernichtet haben. Jetzt, wenn wir weiter zurückgehen, also mich würde noch interessieren, du bist ja eben auch Pastor, auch Evangelist, wie war es denn zu biblischen Zeiten? Haben wir da irgendwelche Hinweise, dass es auch damals schon Seuchen gab, vielleicht sogar Pandemien oder zumindest Epidemien? Und wie man sich davor geschützt hat, wie die Menschen damit umgegangen sind?
Also das ist hochinteressant. Wenn man so das Alte Testament betrachtet, wo diese Bücher Mose geschrieben wurden, und das war vor 3500 Jahren, dann ist man erstaunt über die Art und Weise, wie hier vorgegangen wird bei diversen Krankheiten, etwas Klassisches jener Zeit, wo sich also alle davor gefürchtet haben, der Aussatz, und wie da im dritten Mosebuch detailliertest beschrieben ist, wie der Priester, die Geistlichen, die waren die Sanitätsbehörde, interessanterweise, die hatten also die Autorität dafür, wie die etwas betrachten. Und wenn die etwas anschauen, und dann heißt es, der soll jetzt eine Woche in Quarantäne, isoliert sein, nach einer Woche wird wieder geschaut. Ist das gleich geblieben, dieser Fleck auf der Haut? Hat sich das verändert? Hat das weiter gefressen? Hat das tiefer gegriffen? Hat sich das farblich verändert? Was ist mit den Haaren in dieser Gegend geschehen, mit den Körperhaaren? Und je nachdem wird der Betreffende isoliert oder wieder als gesund erklärt. Und wir haben jetzt gerade bei dieser Covid-19-Geschichte etwas sehr Seltsames. Das gab es bisher in dem Sinn auch noch nie. Da werden Massen getestet und bekommen dann ein Schreiben, du bist positiv getestet. Aber ein Arzt bekommt diesen positiv Getesteten gar nicht zu Gesicht, außer der hat dann schon ganz starke Symptome. Und hier ist etwas sehr Seltsames, dass sich die Feststellung auf Laboratorien verlagert hat und der Kranke gar nicht mehr, der angeblich Kranke, gar nicht mehr gesehen wird. Denn das war ja früher immer das Besondere, der direkte Kontakt. Der Arzt schaut sich ganzheitlich diesen Menschen an. Und da gab es eben super Diagnostiker, der merkt an den Augen, an der Hautfarbe, da stimmt was nicht, da ist was mit der Galle, mit der Leber, mit der Bauchspeicheldrüse. Da gab es exzellente Mediziner, die ohne die großen Möglichkeiten, die es heute gibt in den Laboratorien, Krankheiten entdeckt haben, allein vom Erscheinungsbild des Kranken. Und heute macht man einen Test, der natürlich fehlerhaft ist. Es lässt sich kein Test für einen Virus so herstellen, der da nicht fehlerhaft wäre. Und jetzt ist da jemand in einem Labor und untersucht das. Jetzt ist das ein ethisch feiner Mensch oder ist das jemand, der sich um nicht viel kümmert und vielleicht am Ende einfach sagt, naja, wenn wir heute 100 Dinge angeschaut haben, 100 Bilder von Menschen, naja, dann sagen wir halt so, im Schnitt sind so und so viele positiv und es wird einfach dem und dem geschickt. Man weiß ja nicht mehr, wer ist hier wirklich vertrauenswürdig, wem kann man trauen. Hier ist also eine große, große Vertrauensgeschichte verloren gegangen, dass nicht mehr Patient und Arzt so direkt in Kontakt sind, außer wenn sehr, sehr stark jemand in Mitleidenschaft gezogen ist und er auf die Intensivstation kommt, dann natürlich.
Es sind in der Tat, was wir heute ja auch sehen, wenn dieser Kontakt nicht mehr da ist zwischen Arzt und Patient, dann also gibt es so eine Statistik, es wird im Labor getestet. Und das Problem, glaube ich, heute bei unseren Tests ist, dass also die positiven Fälle sozusagen im Rauschen der Streuung, also ob das, man hat bei 100 Tests, hat man sozusagen 95% davon funktionieren und 5% funktionieren nicht. Und die positiv Getesteten, die wir jetzt heute haben, die sind irgendwie in diesem Rauschen. Wir können nicht mal sagen, sind die wirklich Covid-positiv oder negativ. Jetzt müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass sie als Ärzte sie untersuchen. Also so wie das, wie du es gerade beschrieben hast, wie es im Alten Testament auch üblich war, dass die Priester die Leute untersucht haben. Und das wird ja heute nicht gemacht. Das ist in der Tat etwas, wo wir wahrscheinlich meiner Meinung nach ganz schnell wieder zurück müssen, dass die Ärzte wirklich gucken, sind die Menschen wirklich krank oder hat nur irgendein Test gesagt, die sind wahrscheinlich krank.
Ja. Als Beispiel, wie unterschiedlich Katastrophen, die den Menschen betreffen, gewertet werden. Da gibt es eine ganz eigenartige Geschichte in der Bibel mit dem König David. auf dem Höhepunkt seines Ruhmes hat er sich mehr und mehr auf seine Armee verlassen und hat seinen General Joab beauftragt, eine Volkszählung der wehrhaften Männer durchzuziehen. Und der General, der an und für sich ein sehr rauer Geselle war, hat hier mehr Durchblick gehabt als der König David, der ansonsten ja ein feiner geistlicher Mann war, aber hier ist er völlig abgeirrt. Er hat sich so ganz auf diese militärische Kraft seiner Soldaten verlassen. Jetzt wollte er wissen, wie viele tausend Mann habe ich, die mit mir in den Kampf ziehen können. Und der General soll jetzt so eine Zählung durchführen, in jedem Stamm, wie viele wehrfähige Männer. Und der General wehrt sich. Und das heißt, das Wort des Königs blieb fest gegenüber dem General Joab. Na, dann macht es der halt schließlich mit Bauchweh. Und dann greift Gott ein, denn Gott wollte David klar machen, dein Schutz, König David, ist Gott im Himmel und nicht deine Armee. Und dann wird der Prophet Gad geschickt und dann kann David zwischen drei Übeln wählen. Und die sind interessant. Da heißt es im 1. Chronikbuch Kapitel 21, ab Vers 11 und 12, und als der Prophet Gad zu David kam, sprach er zu ihm, so spricht der Herr. Und jetzt kommt's. Erwähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Feinden, die mit dem Schwert hinter dir her sind, oder 3 Tage das Schwert des Herrn, die Pest. Und diese Zeitdauer ist jetzt interessant. Hungersnot, 3 Jahre. Flucht vor den Feinden, die hinter dir her sind, 3 Monate. Pest, 3 Tage. Da spürt man etwas von der Gefährlichkeit. Hungersnot, wer das erlebt hat, das ist schlimm. Wenn du vor deinen Feinden fliehen musst, nicht auszudenken. Und die Pest wird nur mit 3 Tagen in das Ganze hier mit hineingeführt. Und da merkt man, was Pest ist. Da kann in 3 Tagen mehr passieren an Schlechtem als mit 3 Monaten Flucht vor den Feinden und 3 Jahren Hungersnot. Eine interessante Stelle, die diese kraftvolle Vernichtungsaktion einer Pest zeigt. Und David wählt die Pest, denn er sagt, ich will in die Hände des Herrn fallen.
Das zeugt von Davids Glauben. Also er weiß, wer ihn richten soll. Nicht seine Feinde, nicht der Hunger, sondern der Herr. Denn der Herr ist langmütig und gnädig, sagt er. Nun, wenn wir jetzt in die Bibel hineingucken, also was wir gerade gemacht haben, dann sehen wir, es gab solche Epidemien auch. Also in dem Fall sogar, David hat sie sogar gewählt für sein Volk in dem Fall. Es gab dort aber auch Heilung. Gott hat ja auch Hygienebestimmungen gegeben, er hat gesagt, wie das Volk leben soll, wie sie auch mit diesen Krankheiten umgehen sollen, wenn sie da waren. Ich denke zum Beispiel jetzt an Lepra, da wurden die Menschen ja ausgesondert vom Volk, mussten außerhalb sein, großer Abstand zu den anderen, zu den Gesunden. Also dort wurden dann die wirklich Kranken in Quarantäne gesteckt. Sowas gab es ja damals auch schon. Jetzt, heute ist es ja ein bisschen ähnlich, was wir sehen. Die Quarantäne ist ein bisschen anders, heute stecken wir auch Gesunde in Quarantäne. Es hat sich also ein bisschen was geändert. Aber ich würde ganz gerne noch mit dir, ich will das jetzt hier nicht abschneiden, aber so die letzten 2-3 Minuten, die wir noch haben, würde ich eigentlich ganz gerne mit dir noch so einen Ausblick machen. Also du hast bestimmt noch ganz viel zu erzählen, was in der Vergangenheit passierte, aber da unsere Zeit ein bisschen rennt, würde ich ganz gerne noch mal fragen, was müssen wir in Zukunft erwarten? Kommen da noch Seuchen auf uns zu? Also jetzt gerade diese Pandemie, die wir gerade erleben, ist irgendwie keine richtige oder also es ist nicht so schlimm, wie es gesagt wird. Wir haben wenige Leute, die erkranken, ganz, ganz wenige, die daran schwer erkranken und marginal wenige, die sozusagen daran sogar sterben. Und wenn, dann sind es immer Vorerkrankte. Was wird in Zukunft auf uns zukommen? Werden wir noch größere Epidemien, vielleicht sogar wirklich eine Pandemie erleben? Wie gehen wir damit um? Nun, ich sehe schon, das sieht jetzt ja mehr aus wie ein Bild als wie eine Karte, was da reingebracht wurde. Was sehen wir denn da drauf jetzt?
Ja, das ist ein Gemälde, wo der Künstler Maximilian Jantscher aus Österreich hier die Szene aus Offenbarung Kapitel 7 eingefangen hat. Da sieht man, wie vier Engel sich unserem Planeten nähern und im Begriff sind, Katastrophen über diesen Planeten hereinbrechen zu lassen. Und dann, hier in Gestalt eines Hirten, kommt Christus von der linken Seite hier auf diesem Gemälde und ruft diesen Engeln, bevor so das ganze wüste Szenario losgeht, ist praktisch eine Untergangsstimmung, die sich da ankündigt, und da ruft er ihnen zu, Christus den Engeln in Offenbarung 7, Vers 3, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und das ist jetzt eine interessante Parallele, wie es auch Christus ausgedrückt hat, damals bei der Flut, bei der Sündflut, woraus unsere Sintflut geworden ist. Am Ende sind nur mehr zwei Lager. Die einen, die sich retten lassen, und die anderen, die die Rettung verachten. Und hier tut sich ein Zeitfenster auf. Moment, sagt Christus, bevor hier alles drunter und drüber geht, denn die Engel sind im Begriff, Katastrophen loszulassen. Und wir sehen dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 8, wie hier ein Drittel der Landfläche, der Meeresfläche, ein Drittel der Wasserquellen und dann der Himmel in die Lufthülle in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, und am Ende, wie dann Seuchen auftreten beim fünften und sechsten Posaunenengel und wie ein Drittel der Menschheit hinweggerafft wird. Es wird also zu enormen Katastrophen kommen. Der Planet steuert auf den Untergang zu, und da könnte man ja depressiv werden, wenn es nicht dieses Zeitfenster der Rettungsmöglichkeit gäbe. Und das ist so schön immer in der Bibel zu sehen. Sie verschweigt nicht, was kommt. Also sie sagt nicht, naja, ist alles nicht so schlimm und das wird schon werden. Es kommt ganz schlimm, es kommt ganz dick. Aber gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, aus dem Ganzen rauszukommen. So war es bei einem Lot in Sodom. Die Engel kamen und holten ihn raus. Und er hat die anderen eingeladen, mitzukommen, aber denen war es lächerlich. Und von dem wird es immer abhängen, ob man Gott ernst nimmt. Und die Rettung besteht eben darin, dass der gekommen ist, uns zu retten, die retten wird, die zu ihm einen besonderen Draht entwickeln. Eine besondere Beziehung. Eine Liebesbeziehung. Und das wird für die Zukunft das Um und Auf. Wir wollen uns noch ein Gemälde anschauen und damit zum Schluss kommen.
Nun, jetzt lass mich diese eine Frage noch stellen. Also während bei dir jetzt gerade, wie ich sehe, ein neues Bild aufgestellt wird, ein neues Gemälde platziert wird, welchen Ausblick oder was würdest du uns noch mitgeben wollen, sozusagen, nachdem wir das gehört haben, dass es wird etwas passieren und diese Seuchen kommen auch, sind angekündigt, aber es heißt, erst müssen versiegelt werden, die Getreuen. Was würdest du den Menschen, die jetzt ja alle sehen werden, noch mitgeben wollen?
Das, was wir jetzt erleben, das ist im Grunde wie eine Feuerwehrübung. Das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Das ist also überhaupt nicht auch nur annähernd zu vergleichen mit den Katastrophen, die über unseren Planeten hereinbrechen werden. Denn der ganze Planet wird untergehen. Da geht es also nicht nur darum, werde ich von einer Seuche angesteckt. Der ganze Planet geht unter. Aber das Besondere ist, nicht wenn ich auf einer Insel bin und das Wasser steigt und so diese kleinen Inselchen, die man manchmal sieht auf Zeichnungen, und da ist eine Palme und dann klettere ich auf die Palme und das steigt und steigt und steigt. Und dann fliegt da ein Helikopter drüber, lässt eine Leine runter, eine Strickleiter, Und die rufen von oben, willst du mitkommen? Und so eine Möglichkeit gibt es. Aber ob ich dann mitkomme, hängt von mir ab. Es gibt die Möglichkeit, da herauszukommen. Der Planet wird untergehen und der wird dann gewissermaßen rund erneuert und in der Zeit brauchen wir Ausweichquartiere im Weltall. Und darum auch dieses Gemälde über das Weltall, das unseren Blick weiten möchte. Wir sehen jetzt nur in unserem Ort, ui, da bin ich bedroht von der Seuche und von jenem und diesem. Das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Aber auch in Bezug auf die Errettung, die kommen wird, unvorstellbar. Denn unser Radius, unser Wirkungsbereich, bisher ist auf einen Planeten beschränkt. Und selbst wenn ich so ein Jetsetter bin und jeden Tag im Flieger sitze und durch die Gegend brause, ich umkreise immer nur den Planeten. Aber Jesus eröffnet uns ein Universum. Er eröffnet uns die Möglichkeit, von Sonnensystem zu Sonnensystem, von Galaxie zu reisen. Was heute nur Milliardären möglich ist, dass sie da mit einer Rakete mitfliegen können. Das brauchen wir dann alles nicht. Das sind ja alles lahme Enten. Das ist ja ein Schneckentempo. Jesus sagt, ihr werdet sein wie die Engel. Was hier kommen wird, ist schlimm. Und der Ausdruck ist zu verharmlosend dafür. Es ist eine einzige Katastrophe. Aber jeder, der sich zu Jesus hinbegibt, seine Worte aufsaugt, zu ihm eine intensive Beziehung entwickelt, Herr, was willst du mir sagen? Wie komme ich durch diese zukünftigen Katastrophen hindurch? Er kann sogar aus dem Tod erretten und uns neu schaffen. Und dann wird ein Universum unser Lebensraum. Das heißt, unsere Reichweite erhöht sich ungemein. Und wenn dann unser Planet wieder neu schön hergerichtet ist, paradiesisch, der ganze Planet ein Paradies, dann wird es unser Heimatplanet und von hier starten wir unsere Aktivitäten ins Universum. Aber es wird ein Leben sein in der Natur. Städte wird es dann nicht mehr geben. Wir sind dann dem Schöpfer auf der Spur. Ewiges Leben. Nie mehr Krankheit, nie mehr Tod, nie mehr eine Seuche, nie mehr ein Schmerz, nie mehr Angst vor der Zukunft. Das wartet auf uns. Darauf freuen wir uns.
Vielen, vielen Dank, Kurt, für diese wunderschöne Aussicht. Eine Stadt wird es doch noch geben. Mindestens das neue Jerusalem wird auf der Erde stehen. Aber keine Seuchen, kein Tod, keine Krankheiten, kein Geschrei mehr. Das ist so schön, dass wir das heute schon wissen dürfen. Und vielen Dank für deinen Aufruf. Wir können heute diese Rettungsleine ergreifen, wir können heute unser Leben mit Christus verbinden und können diese neue Welt erleben, in der es keine Krankheit mehr geben wird, kein Tod mehr. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses spannende Thema mit uns. Danke für die vielen Karten und Bilder, die du uns gezeigt hast und dass wir ein bisschen lernen konnten, wie es damals war und auch noch, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Vielen Dank dir, Kurt, und liebe, liebe Grüße nach Österreich. Alles Gute dir und Gottes Segen.
Kommt in die Alpen zur Frischluft.
Danke dir. Und ihr Lieben, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch diese Sendung mit uns angeschaut habt. Danke, dass auch ihr ein bisschen immer wieder dabei seid und ein bisschen mit uns lernt. Wir erfahren immer wieder neue Dinge. Was war in der Vergangenheit? Was ist heute? Was kommt in Zukunft? Und ich möchte auch ganz herzlich wieder einladen, auch zu unserer nächsten Sendung, wenn es wieder heißt Eisberg voraus. Seid dabei. Gottes Segen euch. Bis bald.